Ganz anders im Fall der Siegesopfer nach gewonnener Schlacht. An manchen Orten hat man Tausende von Waffen gefunden. Reich verzierte Schwerter, Lanzen, Äxte, Messer und Pfeile, ja sogar vollständige Schiffe. Alles, was man erbeutet hatte, sollte den Göttern gehören. Nichts wollten die Sieger behalten. Der Ruhm genügte ihnen. Von der römischen Niederlage gegen die Kimbern, 105 nach Christus, berichtet der aus Spanien stammende Historiker Paulus Orosius.
Die Feinde vernichteten alles, was ihnen in die Hände gefallen war. Gewänder wurden zerrissen und weggeworfen, Gold und Silber in den Fluss geschleudert, die Panzer der Männer zerhauen, der Brustschmuck der Pferde zerhackt, die Pferde selbst in Strudeln ertränkt, die Menschen mit Stricken um den Hals an Bäumen aufgehängt, sodass dem Sieger keine Beute, dem Besiegten keine Gnade zuteil wurde.
Da sind sie wieder, die Menschenopfer, die es bei den Germanen unzweifelhaft gab, über deren Häufigkeit und Stellenwert man aber nur spekulieren kann. Knaben und Jünglinge waren offenbar besonders beliebt als Opfer, weil in einem jungen Körper mehr Vitalität steckt als in einem alten. Es gibt auch Berichte, wonach man Könige geopfert hat, weil man sie für Missernten und Hungersnot verantwortlich machte. Insgesamt gesehen aber scheint so ein Menschenopfer eher die Ausnahme gewesen zu sein. Uralte Felszeichnungen legen außerdem die Vermutung nahe, dass man die Menschenopfer bisweilen auch nur spielerisch inszenierte, vor allem als Mannbarkeitsritus für junge Männer. Sie wurden offenbar auf einen Altar gelegt, mit einem Speer geritzt und dann zum Schein erhängt.
Der ganze Lebenskreis des Menschen war von solchen Riten eingefasst und geprägt. Um in die Gemeinschaft, die Sippe, aufgenommen zu werden, musste ein neugeborenes Kind dem Vater auf die Knie gesetzt, mit Wasser besprengt und mit dem Namen eines Ahnen ausgestattet werden. Betrachtete man es doch als Reinkarnation eines verstorbenen Vorfahren. Noch unser Wort Enkel bedeutet eigentlich kleiner Ahn. Der junge Mann musste in gefährlichen Mutproben und ekstatischen Rauschzuständen, das Scheinhängen gehörte dazu, einen kleinen Tod sterben, um in die Erwachsenenwelt eintreten zu können. Und ihre Verstorbenen trugen die Germanen durch eine eigens in die Wand gebrochene und dann gleich wieder verschlossene Öffnung aus dem Haus, damit der Tote nicht als unheimlicher Wiedergänger zurückkehren und Angehörige in sein Grab nachholen konnte.
Alle diese Bräuche und Riten lassen klar erkennen, was die germanische Religiosität so fundamental vom Christentum unterscheidet, dass ihr am Ende den Rang ablaufen sollte. Während christlicher Glaube weitgehend eine Sache der individuellen Überzeugung, des Gewissens, der inneren Einstellung ist, betrachten die Germanen Religion als gesellschaftliche Angelegenheit. Statt privat zu einer Gottheit zu beten, vollziehen sie gemeinschaftlich öffentliche Kulthandlungen. Dementsprechend garantieren ihre Götter auch eher die kosmische Ordnung, schützen das soziale Gefüge, statt einem Menschen in seinen persönlichen Nöten beizustehen. Germanische Religiosität ist, ähnlich wie die römische oder griechische, öffentlich und korrekt vollzogener Kult, keine Sache des Herzens.
Dazu passt eine relativ neue Erkenntnis der Religionshistoriker. Ursprünglich stellten sich die Germanen ihre Götterwelt eher als ein Kollektiv vor, als eine Großfamilie, von deren Mitgliedern man im einen oder anderen Fall zwar den Namen und ein besonderes Talent kannte, aber noch ohne die ausgetüftelten Verwandtschaftsbeziehungen und die deutlich unterschiedenen Zuständigkeitsbereiche späterer Epochen.
Klar umrissen waren allerdings von Anfang an die Hauptfiguren. An erster Stelle unbestritten Odin oder Wotan, auf Neuhochdeutsch etwa Herr der Wut, der Ekstase. Denn er ist nicht nur der Gott des Krieges und der Anführer des wilden Heeres aus all den toten Helden in Valhall, mit denen er im nächtlichen Wintersturm über die Felder und Wälder braust. Odin oder Wotan gilt auch als Gott der Dichtkunst und des Schamanenzaubers. Seine beiden Raben, Hugin und Munin, fliegen schon vor Tagesanbruch über die Welt und informieren ihren Herrn beim Frühstück über alle Neuigkeiten. Begleitet von Adlern und Wölfen, den Tieren des Schlachtfelds, reitet er auf einem achtfüßigen Pferd durch die Lande. Im wehenden Mantel, das einäugige Antlitz von einem Schlapphut beschattet, ein getriebener und Kriegshetzer, Freunde zum Misstrauen anstachelnd und Untertanen zum Bruch der Gefolgschaftstreue. Eine vielfältig gebrochene Figur, schillernd und unheimlich.
Wie der klassische Antipode zum unsteten, unzuverlässigen Wotan wirkt Tyr, der Hüter des Rechts und des Schwurs, die einzige hochmoralische Gestalt im Götterhimmel nach unseren Maßstäben.